Ja, schön mal wieder hier sein zu können. Fühlt sich eigentlich an, als ob man irgendwie nie weg war. Aber wir haben vorhin schon festgestellt, es ist fast genau ein Jahr her, dass wir das letzte Mal hier in den Räumen waren. Kaum zu glauben, aber so ist es. Ja, wir wollen uns heute mal den kürzesten Brief aus dem Neuen Testament ein bisschen anschauen, und zwar der dritte Johannesbrief. Ist eigentlich in den meisten Bibeln nur eine halbe Seite ungefähr lang, hat nur 218 Worte im Original, also gar nicht viel, nur ein paar Sätze eigentlich. Und ja, der dritte Johannesbrief, obwohl das ein sehr persönlicher Brief ist und eben nicht mal eine Seite lang ist, hat der Heilige Geist ihn ja trotzdem in der Bibel platziert. Und das zeigt uns natürlich, das ist schon relevant für uns, wenn es da drin steht. Ja, sonst hätte der Heilige Geist diesen Brief ja nicht aufgehoben für uns. Und das ist dann natürlich klar. Ja, wenn der Heilige Geist meint, das ist relevant für uns, dann gibt es natürlich auch im kleinsten und kürzesten Brief immer noch einiges, was wir lernen können. Und der dritte Johannesbrief, das ist schon ganz interessant, wie er anfängt. Er fängt einfach an mit der Älteste. Also genauso wie der zweite Johannesbrief, aber zum Beispiel eben nicht so wie der erste Johannesbrief. Und ich denke, das macht eigentlich diese Zuordnung von der Verfasserschaft schon sehr leicht, wenn ein Brief anfängt mit der Älteste. Weil im Grunde können wir uns ja fragen, wer könnte hergehen und könnte sich selber den Titel geben, und alle wissen, wer gemeint ist, wenn er sagt, der Älteste, als eigentlich nur der letzte überhaupt noch lebende Apostel. Wer kann so einen Titel tragen? Ja, dass jeder gleich weiß, der Älteste, es kann doch nur einer sein. Und ich denke, sowas macht die Verfasserschaft eigentlich leicht, aber gerade bei dem Brief muss ich vielleicht doch was sagen. Also irgendwie mit diesen Diskussionen über die Verfasserschaft, das ist eigentlich immer das Gleiche, ja? Also so 1700, 1800, 1900 Jahre lang glaubt eigentlich die ganze Christenheit, dass eine Person den Brief geschrieben hat. Und dann kommt irgendwann, nach fast 2000 Jahren, kommt irgendein Schlaumeier und sagt dann, aber ich glaube das nicht. Und in dem Moment, wo dann irgendein Schlaumeier kommt und sagt, ich glaube das nicht, heißt es auf einmal, ja, das ist heutzutage umstritten, ob es dann wirklich so ist. Und es passiert eigentlich der Reihe nach mit fast jedem Bibelbuch. Und ich finde es immer Wahnsinn eigentlich, wenn, weiß nicht, ob ihr euch schon manchmal mit sowas beschäftigt habt, aber wenn man dann manchmal liest, was die Gründe dafür sind, warum die dann sowas annehmen, das ist so an den Haaren herbeigezogen, wie man da drauf kommt teilweise, dass die Verfasserschaft jemand anders sein soll. Also wirklich, das tut manchmal körperlich weh, wenn man sich diese Begründungen anschaut. Also da heißt es dann halt, ja, hier hat er ein Wort verwendet und in einem anderen Brief hat er das Wort nicht auch nochmal verwendet. Und deswegen haben es zwei Leute geschrieben. Und also solche Gründe sind es immer. Und ja, mit dem dritten Johannesbrief ist es eigentlich genauso. Also auch ein Brief, wo jetzt die moderne Theologie sagen würde, nee, den hat nicht der Johannes geschrieben, das war ein Pseudo-Johannes oder sonst irgendwas, wer das alles gewesen sein soll. Also es ist echt verrückt. Und was ich da auch immer erstaunlich finde, das macht man ja eigentlich nur mit den Büchern der Bibel. Also ich kenne das von nichts anderem. Ich habe das noch nie gehört, dass jemand sagt, ja nee, also das kann ja nicht von Seneca sein oder von Plato, weil da hat er ja ein Wort verwendet, was er woanders nicht verwendet hat. Und deswegen war das gar nicht der Sokrates oder so, der das geschrieben hat. Also das wird nirgendwo gemacht und nur in der Bibel geht man so damit um und tut eigentlich die ganze Glaubwürdigkeit davon immer schon in Zweifel ziehen. Und naja, das zeigt uns halt dann doch manchmal schon irgendwie, was man da zu denken hat. Wir kommen lieber zum Johannes. Und der Johannes schreibt den Brief schon spät als ein alter Mann. Und dieser Brief hier, der ist an eine Einzelperson geschrieben und ist dadurch ein ganz persönlicher Brief, weil er direkt an eine Person geschrieben ist. Und zwar nämlich an den Gaius. Und über diesen Gaius wissen wir sonst gar nichts. Außer, dass er halt diesen Brief bekommen hat. Und das macht solche Briefe für uns dann auch meistens ein bisschen schwieriger irgendwie zu lesen. Ja, also wenn wir so Briefe an Gemeinden haben, dann ist es ja oft so, die haben ein bestimmtes Thema und dieses Thema wird halt dann ausgebreitet und dargelegt. Aber hier ist es ja im Grunde quasi mehr oder weniger ein Gespräch zwischen zwei Menschen, wo wir nicht wissen, was vorher geredet wurde und danach, sondern wir sehen ja hier nur den Ausschnitt aus irgendwas, was da zugrunde liegt. und müssen uns dann eigentlich im Grunde ein bisschen überlegen, okay, was stand jetzt da dahinter? Also anhand von den Antworten, die hier zum Beispiel gegeben wird, müssen wir erkennen, was waren die Fragen hinter dem Ganzen. Und von daher denke ich, ist jetzt vielleicht auch der Johannesbrief einfach ein Brief, wo ja, der den wenigsten eigentlich so geläufig ist oder der sowas ganz Prägnantes einfach hat. Ja, dass man zum Beispiel sagt, so der Vers, das ist doch so der Vers, da denkt man gleich dran, wenn man Dritter Johannes hört oder so. Also sowas haben wir da eigentlich gar nicht in diesem Vers. Und so können wir im Grunde sagen, bei diesem persönlichen Brief, wo wir uns vielleicht auch einfach ein bisschen mehr anstrengen müssen, da was rauszuholen, können wir eigentlich sagen, das Hauptthema vom dritten Johannesbrief ist im Grunde die Gastfreundschaft gegenüber umherreisenden Lehrern. Und das Interessante ist, der zweite Johannesbrief hat eigentlich genau das gegenteilige Thema. Der hat nämlich im Grunde das Thema keine Gastfreundschaft gegenüber manchen umherreisenden Lehrern ja, zu gewähren. Also gleiche Grundsituation und genau gegenteilige Aussagen, was in, wie zu tun ist. Und ja, wir schauen einfach mal rein in die ersten zwei Verse. Der Älteste an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Also Johannes schreibt hier an den uns total unbekannten Gaius und wir sehen, er wünscht ihm hier, dass er sagt, ich wünsche dir, dass es dir in allen Dingen gut geht und dass du gesund bist. Und wo es jetzt dann hier heißt, wünschen, ja, da könnte man jetzt auch schreiben, ich bete, dass du gesund bist und dass es dir in allen Dingen gut geht. Und das finde ich insofern auch interessant, weil es zeigt, dem Johannes war ja das ganze Leben von Gaius ein Anliegen. Ja? Also der hat sich wirklich für alles bei diesem Mann interessiert. Er wollte in diesem Brief wissen, ja, wie ist es geistlich bei dir? Wie geht es sonst in deinem Leben? Was macht deine Gesundheit? Also er war wirklich am ganzen Menschen interessiert, an allem, was dazugehört. Und natürlich ist es das geistliche Wohlergehen, ja, aber es ist halt auch noch viel mehr, eben auch das körperliche Wohlergehen oder das seelische Wohlergehen eines Menschen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Gedanke, vielleicht kommt der manchmal auch ein bisschen zu kurz unter Christen, ja. Natürlich ist es klar, dass langfristig natürlich irgendwo das geistliche Wohlergehen das Wichtigste ist, gerade mit Perspektive Ewigkeit. Aber trotzdem gehört es halt auch einfach zum Menschen dazu, ja, dass er auch seelische Bedürfnisse hat und auch körperliche. Und ich denke, das ist quasi was, das dürfen wir auch als Gemeinde, als Geschwister, dürfen wir uns das auch immer verinnerlichen. Ja, also, dass mich wirklich der ganze Mensch interessiert, also der ganze Bruder oder die ganze Schwester. Ja, was sind seine Anliegen in allem? Und ich finde es auch einfach sehr interessant, dass der Johannes hier schon sagt, okay, ich bete dafür. Und ich meine, dann habe ich so an mich gedacht, na okay, also zum Beispiel, wenn ich jetzt denke an den Beruf von jemandem, ja, also da bete ich jetzt normalerweise eigentlich am ehesten dafür, wenn derjenige mich jetzt direkt bittet und sagt, da ist eine bestimmte Situation, aber da habe ich gedacht, also gehe ich jetzt eigentlich her so bei meinen Brüdern und bete von mir aus dafür, dass sie zum Beispiel in ihrem Beruf ihre Arbeit gut hinkriegen, dann habe ich gedacht, naja, also eigentlich, weiß nicht, bin ich da irgendwie auch noch nicht so richtig auf die Idee gekommen. Und da habe ich gemerkt, oh ja, eigentlich müsste ich das auch von mir aus schon immer aktiv viel mehr im Blick haben und nicht erst, wenn mich jemand darum bittet, sondern das sollte für mich auch einfach viel wichtiger sein und das habe ich hier vom Johannes auf jeden Fall schon mal lernen können. Und ja, wir sehen das einfach sehr gut hier, wie sollen wir aufeinander achten, ja, also wir sollen, so wie der Johannes auf den Gaius achtet, so sollen wir es auch untereinander machen, ja? Dass wir schauen, geht es dem anderen im Glauben gut, geht es ihm in der Gesundheit gut, geht es seiner Seele gut, geht es ihm materiell so gut, wie es sein muss, das darf für uns wirklich ein Anliegen sein. Und ja, schauen wir weiter in den Vers 3, da heißt es dann, denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Und der Johannes sagt hier, ich habe mich sehr gefreut. Also der Johannes hat was? Das freut ihn sehr. Und ich denke, das stellt ja dann jedem von uns die Frage, Okay, was sind die Dinge, was freut dich im Leben sehr? Ja, also darüber nachdenken. Was sind die Dinge, die mich im Leben sehr freuen? Oder halt dich. Für den Johannes ist es so gewesen, dass er sagt, okay, das, was mich sehr freut, ist, dass der Gaius ein Leben lebt in der Wahrhaftigkeit der Nachfolge. Das ist für ihn, was große Freude ist. Ja? Also große Freude waren jetzt für den Johannes hier keine eigenen Belange, wo es irgendwie um ihn geht, sondern für ihn war es eine große Freude, jemand anderes, der so lebt, wie Gott es will. Das war das, wo Johannes sagt, okay, darüber, da kann ich mich richtig freuen. Das ist für mich eine große Freude. Und ja, das ist natürlich für jeden von uns die Frage, wie wichtig ist es mir persönlich, dass andere Geschwister ein Leben führen, was Gott gefällt? Wie wichtig ist mir das als Anliegen? Ja? Wie sehr interessiere ich mich denn dafür, dass sie ihr Leben so leben, wie es hier beim Gaius heißt, in der Wahrhaftigkeit, in der Wahrheit leben? Und wenn ich mich jetzt dafür interessiere und sage, das interessiert mich, dann ist natürlich die Frage, woran sehe ich das dann? Oder woran könnten das andere sehen, dass das wirklich so ist? Weil ich denke, unsere Taten sprechen ja normalerweise lauter als unsere Worte. Und ich glaube, wenn das geistliche Wohlergehen von unseren Geschwistern uns wichtig ist, dann wird sich das zwingend irgendwo äußern. Das wird man immer merken, das bleibt dann unübersehbar. Ja? Also ich denke, das wird dann auch unsere Gedanken einfach immer wieder bewegen, wenn wir spazieren gehen oder wenn wir auf die Arbeit fahren oder wenn man auch nur daheim im Sessel sitzt, dann wird man immer wieder an Geschwister denken und sagen, was steht jetzt gerade bei dem an oder so. Also das wird einfach in uns arbeiten, wenn das was ist, was für uns relevant und wichtig ist, dann kriegen wir das gar nicht aus unseren Gedanken raus. Also das ist einfach die Dinge, die uns wichtig sind und bewegen, das sind auch die, die unsere Gedanken immer dominieren und beherrschen. Und ja, von daher denke ich, okay, ist es uns ein Anliegen, dann wird es unsere Gedanken irgendwie beherrschen. Und hier heißt es jetzt bei den Brüdern, die kamen, diese Brüder, die sind zu Johannes gekommen und haben von dem Gaius erzählt. Und da heißt es hier, sie haben es bezeugt. Also ich denke, das ist jetzt nicht nur so eine beiläufige Erwähnung mal in so einem Nebensatz, sondern ich denke, die haben das wirklich ganz ausführlich dem Johannes erzählt, was der Gaius alles gemacht hat und wie sie den kennengelernt haben und wie sie den schätzen. Und da ist mir gleich wieder die nächste Frage dann eigentlich gekommen, wo ich gedacht habe, okay, und wenn jetzt Brüder aus meiner Gemeinde ausgehen und die sollen von mir erzählen, so wie es ja hier war, was würden die denn eigentlich erzählen? Also wie sähe das denn jetzt aus? Wenn die wahrheitsgemäß erzählen, könnten die dann genauso reden wie über den Gaius, also wie es die Brüder hier über den Gaius konnten, oder müssten die vielleicht andere Sachen erzählen, wo ich vielleicht gar nicht so wollen würde, dass sie das sagen. Und von daher könnt ihr auch ihr mal machen, setzt halt einfach mal statt Gaius hier mal euren Namen ein und sagt mal, okay, passt das denn? Oder muss ich da vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Aber Fakt ist, also unser Ziel muss ja wirklich sein, dass Geschwister genauso, wie wir das hier sehen, wie Gott uns hier als Vorbild gegeben hat, diesen Gaius, dass genauso auch über uns gesprochen werden kann. Das ist wirklich ein Ziel, wohin wir darauf arbeiten sollen. Und natürlich ist es einfach so, ja, es gibt immer mal Aufs und Abs im Leben und im christlichen Glauben. Und das gehört dazu, am Wachstum muss man einfach arbeiten. Zum Beispiel neulich waren ja jetzt die Olympischen Spiele und da staune ich immer, diese Sportler, die arbeiten ja 4 Jahre hin auf einen Punkt und der Wettkampf, der ist dann vielleicht eine Minute, den die überhaupt noch haben in diesem ganzen Ding oder bei den 100-Meter-Läufern 10 Sekunden und das war's. Also die arbeiten 4 Jahre hin, um dann 10 Sekunden möglichst schnell zu rennen und dann ist wieder 4 Jahre gar nichts. Und der Unterschied zu uns Christen ist da aber, dass es bei uns eigentlich so ist, bei uns ist jeder Tag Training im geistlichen Wachstum, aber wir sind auch jeden Tag im Wettkampf zugleich. Also jede Situation ist für uns immer Training und Wettkampf zugleich. Wir haben da eigentlich so keine Pause. Und Von daher denke ich, ist es auch einfach ganz wichtig, damit wir geistlich wachsen können, damit wir jeden Tag im Training und im Wettkampf die Kraft haben und bestehen können, ist es einfach wichtig, dass wir auch jeden Tag mit Gott in Kontakt sind. Also wir müssen mit Gott reden im Gebet, sonst, wie soll er sonst zu uns sprechen? Ja, wir müssen sein Wort lesen, weil wenn er nicht mit uns redet, dann wie will er denn uns was sagen, wenn wir nicht durch die Schrift ihn zu uns reden lassen? Und natürlich gehört es dann auch dazu, ja, dass der geistliche Austausch vorhanden sein muss mit anderen Geschwistern, dass man sich immer wieder austauscht über Dinge, dass man sich einen Bibelkreis zum Beispiel sucht, wo das Wort Gottes wirklich gründlich ausgelegt wird. Also das sind alles Dinge, die braucht es einfach, um geistlich wachsen zu können. Ja, so wie eine Pflanze halt Kohlendioxid und Wasser und Licht braucht, sonst kann die nicht wachsen, und nimm irgendwas davon weg und dann wächst die einfach nicht mehr richtig. Und das ist beim Christen nicht anders. Ja? Also nimm ihm die Bibel weg, nimm ihm das Gebet weg, dann kann er nicht mehr richtig wachsen. Und ja, so ist es bei uns auch, und von daher einfach ganz wichtig für uns, damit wir immer weiter geistlich wachsen können, dass wir diese Dinge wirklich beherzigen und konsequent sind. Vers 4 sagt der Johannes weiter: Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Also hier heißt es jetzt, gerade haben wir noch gesagt, sehr große Freude, und jetzt heißt es hier auf einmal schon, ich habe keine größere Freude. Also jetzt haben wir wirklich das Maximum an Freude gefunden im Leben von Johannes. Und da frage ich mich natürlich auch wieder, okay, was ist für mich die allergrößte Freude im Leben? Das Beste irgendwie, was es geben könnte. Und für Johannes war es, dass er sagt, okay, die Menschen, die ich zum Glauben geführt habe, wenn ich sehe, wie die geistlich wachsen und wie die fest mit Gott gehen, das ist das, wo Johannes sagt, es gibt nichts, was mich mehr freuen könnte im Leben, als das anzuschauen. Und ich denke, daran können wir auch schon gut unsere Handlung prüfen, ja, wie es so ein großer Apostel uns hier zeigt und vorlebt, dass ich dann noch sage, okay, was sind denn die Dinge, die mich wirklich am meisten freuen? Und ich glaube, wenn man vielleicht das auch wirklich von Herzen sagen kann, dass man sagt, hey, das ist echt das, was mich am meisten freut, wenn ich sehe, wie andere Geschwister wachsen, ich glaube, dann ist das auch wirklich schon mal ein gutes Zeichen, dass wir da in dem Punkt auch schon ein Stück weit gereift und gewachsen sind. Und umgekehrt natürlich, wenn wir sagen, na, eigentlich sind andere Dinge mir viel wichtiger, ich glaube, dann ist das auch ein Wachstumsbereich, den man mit nach Hause nehmen muss, wo man dann sagen muss, okay, vielleicht muss ich meine Prioritäten auch wirklich noch mal ein bisschen überdenken und sortieren, weil vielleicht stimmt die Reihenfolge noch nicht ganz. Und über den Gaius heißt es weiter in Vers 5, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. Also was Gaius tut, das tut er treu und zuverlässig. Und ich denke, das ist eigentlich ein Markenzeichen, was Christen immer haben sollten. Also auf einen Christen sollte man sich immer verlassen können, dass er treu und zuverlässig ist in dem, was man macht. Also das ist eigentlich, ja, wie ich gesagt habe, ein Markenzeichen. Ja. Aber ich denke, auch das ist leider was, wenn wir ganz ehrlich sind, was man vielleicht auch immer weniger mittlerweile voraussetzen kann. Und stattdessen merkt man schon auch, dass es in Gemeinden manchmal auch unverbindlicher irgendwie mittlerweile zugeht, ja, also, ja, Leute geben lang keine Zusage oder sowas, also, ich habe es zum Beispiel mal gemerkt, da hat mich ein Freund zum Geburtstag eingeladen und hat am nächsten Tag gefragt, hat er gesagt, ja, kommst du? Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er gesagt, ich habe 10 Leute zum Geburtstag eingeladen und du bist der Einzige, der mir überhaupt zugesagt hat, und alle 9 anderen haben gesagt, ja, mal schauen oder mal gucken oder so, also, ne, sich auf nichts festlegen wollen, bis zur letzten Minute irgendwie alle Möglichkeiten sich noch offen halten wollen und schauen, ob sich nicht was Besseres findet. Und so ist aber keine Treue, ja, sondern, wir lesen es ja auch in der Bibel, in Christus ist es Ja, Ja. Und so soll es auch einfach bei uns sein. Ja? Also unser Ja muss ein Ja sein, unser Nein ein Nein, und wir müssen einfach treu und zuverlässig sein. Und leider denke ich manchmal, dass Gemeinde sich da nicht ganz der Welt entzieht, in der sie lebt, sondern dass auch dieser Zeitgeist in Gemeinde eindringt und so eine Unverbindlichkeit auch typischer wird für Gemeinden in der westlichen Welt. Und ich denke, das ist dann auch manchmal wirklich weniger so, dass Gemeindemitglieder sich wirklich als der örtliche Zusammenschluss der von Gott berufenen Heiligen sehen, sondern das manchmal fast eher wie so ein Verein wird in Gemeinde. Und das ist uns natürlich klar, sowas kann ja nicht funktionieren, weil wenn Gemeinde natürlich irgendwann zum Verein verkommt, dann ist sie natürlich auch beliebig austauschbar und ersetzbar. Und sowas darf ja nicht passieren, ja. Sondern Gemeinde muss einfach der Ort sein, wo Menschen sagen, okay, wir haben die beste Botschaft und die hat niemand sonst. Also ich habe es mal von einem Prediger gehört und ich denke, da hat er recht. Hat er gesagt, jede Gemeinde muss die Einstellung haben, wir sind die wichtigste Organisation in dieser Stadt, die es überhaupt gibt. Und ich glaube, wer so denkt, der wird auch manche Dinge ganz bewusst leben. Ja? Wenn ich wirklich sage, es gibt niemand Wichtigeren als uns als Gemeinde hier, dann wird uns das schon prägen, ja? Weil wir dann natürlich sagen, okay, wer kann den Menschen das Evangelium bringen? Wer kann ihnen erzählen von Jesus? Wer kann ihnen sagen, wie sie mit Gott versöhnt werden, wie sie das ewige Leben finden können? Wer kann das außer Gemeinde? Wer kann ja sonst keiner. Also das heißt, welche Organisation ist die einzige, die wirklich bis in die Ewigkeit Auswirkungen haben kann? Und das ist halt schlichtweg die Gemeinde. Und von daher denke ich, dass das eigentlich wirklich der richtige Ansatz ist, dass das die Denkweise auch ist, die wir immer als Gemeinde verinnerlichen müssen, dass wir sagen, okay, wir haben die wichtigste Botschaft, dann sind wir auch die wichtigste Organisation. Und so darf man dann da auch gerne mitarbeiten. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Problem vielleicht eher lokaltypisch ist, und zwar für die westliche Wohlstandsgesellschaft, wo es zu viel Ablenkung gibt. Weil ich denke nämlich, in Ländern, wo zum Beispiel die Verfolgung sehr hoch ist, da sehen wir diese Tendenzen, die sich in europäischen Gemeinden zeigen, das sind Probleme, die haben die irgendwie gar nicht. Ja? Also wenn Christsein richtig teuer wird und was kostet, da gibt es keine Scheinchristen eigentlich in Gemeinde, sondern da musst du dich einfach entscheiden, so oder anders. Und ja, da gibt es keinen Zwischenbereich. Und da ist jedes Jahr zu einer Gemeinde natürlich auch immer viel verbindlicher. Und deswegen denke ich, auch hier können wir dann wirklich lernen, Treue ist einfach ein Merkmal eines Christen. Ja, Gott ist treu und natürlich sollen wir ja Gott nacheifern und ihm ähnlicher werden. Und von daher, wenn Gott treu ist, und das ist eine seiner Eigenschaften, dann ist es doch auch selbstverständlich, dass wir sagen, okay, dann wollen wir auch treu sein, so wie Gott treu ist. Und diese Treue hier von Gaius, die scheint wirklich ganz auffällig gewesen zu sein, so wie die erwähnt wird. Schauen wir mal noch die Verse 5 bis 8 an. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden, die deine Liebe bezeugt haben, von der Gemeinde. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmt von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Ja, also wir sehen, Gaius hat hier treu gedient an Brüdern. Und zwar nicht an Brüdern aus eigenen Gemeinden, sondern an Brüdern, die aus fremden Gemeinden kamen, die er gar nicht kannte. Also das waren einfach fremde Menschen, denen er hier gedient hat. Und diese Menschen, die der Gaius unterstützt hat, ich denke, die würden wir heute einfach als Missionare bezeichnen. Ja? Also das waren damals im Grunde umherziehende Wanderprediger, die halt von einem Ort zum anderen gezogen sind und da entweder dann das Evangelium neu hingebracht haben, den Menschen, oder die halt da bestehende Gemeinden gestärkt haben, indem sie zum Beispiel eine Zeit lang da gelehrt haben und sind dann wieder weitergezogen. Und über diese Menschen heißt es auch hier, sie haben von den Heiden nichts genommen, denen sie das Evangelium gebracht haben. Und ich meine, damit ist natürlich klar, die sind da fremd, ja, die können da nichts Eigenes machen. Und das ist ja klar, diese Menschen, die waren dann einfach angewiesen auf andere Geschwister, die denen zum Beispiel dann ein Haus in der Zeit anbieten oder die sie materiell mitversorgt haben. Und gab natürlich auch manchmal größere Gemeinden, die haben dann zum Beispiel diese ausgesandten Menschen auch unterstützt, indem sie ihnen zum Beispiel einen gewissen Geldbetrag mitgegeben haben, dass die da dann eine Zeit lang bleiben können. Und ich glaube, so dieses Modell, das kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, weil wenn ihr denkt, wer ist wahrscheinlich der bekannteste Vertreter, der in dieser Art unterwegs war, ist der Paulus. Ne? Also der hat es ja ganz genauso gemacht, wie wir es hier sehen. Also trifft auch voll auf ihn zu in seinem Leben. Und ich glaube, was wir dann auch hier lernen können wieder ist, dass Mission ein Anliegen ist, was nicht nur mit Einzelnen zu tun hat. Und ich glaube, auch das ist was, wo wir vielleicht manchmal unsere Denkweise korrigieren müssen, weil ich nehme das immer wieder mal so wahr, ja, Mission ist für Missionare und die unterstützt man dann wegen und so, okay, und das war's. Und damit ist das für uns erledigt. Das machen dann die schon, die Profis irgendwie. Aber eigentlich, also wenn ich da so reinschaue, auch der Gaius war hier beteiligt an Mission, ja. Also das war auch seine Aufgabe mit, dass er sich um diese Menschen gekümmert hat, die da waren und das offensichtlich so treu getan hat, dass die, wenn die weitergezogen sind, irgendwann sogar beim Johannes waren und es dem noch erzählt haben. Und Johannes sagt uns ja hier, wir sollen solche Leute aufnehmen und dann was? Damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Und das ist doch eigentlich ein toller Titel, ja? Gehilfe der Wahrheit sein zu können. Ich denke, manche von euch denken da vielleicht auch an Matthäus 10. Können wir mal kurz aufschlagen. Matthäus 10, Vers 40. In Matthäus 10, Vers 40 heißt es, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Ja, also wir sehen, jeder Mensch, der sich hier mit beteiligt an diesem Auftrag, der ist ein Gehilfe der Wahrheit und er tut es nicht nur dem Menschen, an dem er es gerade tut, sondern er tut es wem? Heißt es hier, er tut es Jesus persönlich. Ja, also das ist an Jesus getan, das gute Werk. In Hebräer 13, Vers 2 heißt es zum Beispiel auch, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ja, also das ist ja schon ein ganz schön starker Vers eigentlich. Und okay, jetzt ist natürlich immer die Frage, was machen wir denn jetzt heute? Weil ich glaube, wir merken ja schon ein bisschen, naja, so die Wanderprediger, wie wir es jetzt hier beschrieben sehen, so mit Paulus oder wie es hier auch war, das haben wir ja heute eigentlich eher weniger. Das ist ja gar nicht mehr so üblich, sondern eigentlich ist es ja heute üblich, denke ich oft, dass ein Missionar zum Beispiel fest an einem Ort bleibt und ist dann zum Beispiel über Jahre oder Jahrzehnte an diesem Ort und dient da fest und so weniger dieses Umherziehende. Ich denke, dass wir trotzdem, auch wenn wir die Möglichkeit nicht mehr haben, dass wir andere Möglichkeiten finden, wie wir solche Menschen unterstützen können, die Missionare. Also zum Beispiel denke ich, ist es wirklich einfach notwendig und was jeder immer kann, man kann sie mit Fürbitte unterstützen, ja. Das ist eigentlich nicht schwierig und hat doch einen großen Beitrag, wenn man wirklich denkt, wenn eine ganze Gemeinde hinter einem Missionar steht und betet da treu dafür an dem Ort, wo er ist, dann bin ich sicher, dass Gott da auch wirken wird und dass das nicht vergebens sein wird. Ja? Und natürlich können wir dann solche Menschen, auch wenn wir ihnen jetzt heute vielleicht meistens eher weniger unser Haus zur Verfügung stellen können, wie es damals war, dann können wir es trotzdem so machen, und das ist auch noch im Prinzip, was heute funktioniert, dann können wir helfen, dass wir diejenigen finanziell mitversorgen, damit sie eben auch wie hier nichts von den Heiden nehmen müssen. Und ich habe jetzt auch ein bisschen in einem Buch rumgelesen, da ging es ja auch um Missionare, quasi um Briefe, die sie nicht geschrieben haben. Und es hat mich an einer Stelle, das hat mir schon wehgetan, muss ich sagen, beim Lesen, dass zum Beispiel manche geschrieben haben, okay, sie werden von der Gemeinde unterstützt und das mit 25 Euro. Und irgendwie dachte ich mir, also ganz ehrlich, ist das irgendwie das, was man Gott bringen will? Dass vielleicht eine Gemeinde mit 100 Menschen dasteht und wir können einen anderen Menschen mit 25 Euro unterstützen. Also wie viel wert ist uns das Ganze dann auch irgendwie oder so? Und ich meine, gut, ja, ich denke, sind wir ehrlich, wahrscheinlich ist es nicht viel wert, oder? Sonst wird es wahrscheinlich anders ausschauen. Also sind wir einfach ganz ehrlich zu uns selber. Und ja, das hat mir auch irgendwie leid getan, dass ich dann gedacht habe, Mensch, ne, wenn die so unterstützt werden, die brauchen ja 100 oder 200 Gemeinden, die sie irgendwie mittragen müssen, so einen Dienst. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, okay, aber kann ich dann als Gemeinde oder kann ich als Christ wirklich sagen, das ist mir ein Anliegen, oder spricht eigentlich meine Tat nicht dagegen? Und wenn ich ganz ehrlich bin, so empfinde ich es eigentlich. Und da merke ich auch manchmal, was mich traurig macht, dass ich immer mehr den Eindruck habe, dass Gemeinden mittlerweile immer mehr meinen, dass das Thema Weltmission eigentlich nichts mit ihnen zu tun hat. Dass da immer mehr so der Rückzug irgendwie ins eigene kommt. Und ich bin aber überzeugt, dass das ein doppeltes Problem ist, weil ich glaube, dass wenn eine Gemeinde sich nicht dafür interessiert, dass das Evangelium in alle Teile der Welt kommt, dann würde ich behaupten, dann wird sie sich normalerweise auch nicht besonders dafür interessieren, dass das Evangelium in ihre nähere Umgebung kommt. Das wird normalerweise zusammenhängen. Und stattdessen passiert, glaube ich, nämlich dann eher oft was, die Mitglieder fangen an, sich um sich selber zu drehen in Gemeinden. Und ich denke, das ist wirklich nicht gut, weil Gemeinde muss in ihrem Denken immer nach außen gerichtet bleiben. Ja? Also die Gedanken der Gemeinde dürfen nicht anfangen, nach innen zu gehen. Wenn ihr zum Beispiel, weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen Baum gepflanzt habt, ja? Wenn ihr den zum Beispiel aus so einem Topf rausnehmt, da muss man dann hergehen und muss richtig schön die Wurzeln lockern und muss die verteilen, dass diese Wurzeln in die Breite gehen, weil wenn man das nicht macht, dann fängt der halt an zum Beispiel, dann kann der wie so einen Drehwurm kriegen und dann hat man einfach so einen Klumpen, was dann natürlich dazu führt, der Baum ist nicht überlebensfähig, ja? Weil so wie es mal ein paar Tage trocken ist, kriegt er kein Wasser mehr oder beim nächsten Sturm fällt er um, weil er nicht gut gewurzelt ist. Also jeder Baum ist eigentlich nur gesund, wenn er in die Breite geht. Und auch Äste zum Beispiel am Baum, ja, wenn die so nach innen wachsen, die muss man rausschneiden, sondern die müssen immer schön nach außen gehen, damit der Baum gesund bleibt. Und da musste ich irgendwie so dran denken. Ich glaube, Gemeinde ist da auch manchmal ein bisschen so. Also Gemeinde darf sich nicht nur um sich selber drehen, sondern Gemeinde muss immer auch den Fokus haben, dass sie sagen, okay, da draußen sind viele Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen und die noch nicht wissen, dass er für sie gestorben ist. Und wie können wir jetzt das denen weitergeben und wie können wir ihnen das sagen? Ich habe mal von jemandem gehört, der ging in eine Gemeinde, die hatte fast 1000 Mitglieder. Und sie hatten keinen einzigen Menschen, der mal von außerhalb dazugekommen ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, was ist da eigentlich los? Was ist da verkehrt irgendwie? Also wie kann Gemeinde in dieser Größe plötzlich anfangen, sich so um sich selber zu drehen? Und dann dachte ich mir natürlich auch, wenn jetzt diese Gemeinde nicht mehr da ist, was würde dem Ort fehlen? Und da habe ich mir gedacht, wahrscheinlich wird es gar keiner merken, wenn die nicht mehr da wären. Also 1000 Leute weg und keiner merkt es. Und das, ich glaube, das kann nicht unser Ziel sein. Das ist eine Katastrophe. Ja, das heißt, Jesus sagt uns, wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und da denke ich, wenn ich fast 1000 Leute nicht mehr wahrnehmen kann, also dann ist das ja eigentlich der Prototyp von Licht unter den Scheffel stellen. Also genauso stelle ich mir das dann eigentlich vor. Und es heißt ja ganz bekannt, ich denke, den kennt wahrscheinlich jeder, den Missionsbefehl, ja, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Da gibt es keine Einschränkung. Also der Missionsbefehl, der ist nicht zeitlich eingeschränkt, der ist nicht örtlich eingeschränkt, der ist nicht für manche Gemeinden eingeschränkt oder so, sondern es ist einfach ein zeitloser Befehl, den Jesus gegeben hat, wo er sagt, es ist immer, für jeden Christen ist der Missionsbefehl, egal wann er wo, wie gelebt hat, ist dieser Befehl ein gültiger Befehl. Und von daher denke ich natürlich, ja, was sagt es mir, dieser Missionsbefehl? Der spricht ja dann auch zu mir persönlich und sagt mir, okay, Missionsarbeit ist immer Aufgabe von jedem Einzelnen und damit natürlich auch immer meine Aufgabe. Also Missionsarbeit ist meine Aufgabe als Gläubiger. Und es kann keinen Gläubigen geben, der sagt, Missionsarbeit ist nicht meine. Weil dieser Befehl ist ja an alle gerichtet. Und genau, das, denke ich, habe ich es ja wahrscheinlich schon mal erzählt, aber ich finde es immer wieder gut. Der Johann Gerhard Onken, der die erste Baptistengemeinde in Kontinentaleuropa gegründet hat und in Deutschland, so eine spannende Lebensgeschichte, muss man wirklich mal gelesen haben. Und der wurde ja mal von einem englischen Geistlichen gefragt, weil die Baptisten, die sind am Anfang, das waren ganz wenige Leute, die in Hamburg mal angefangen haben und es sind immer mehr und mehr und mehr und mehr geworden und die sind immer weiter gewachsen. Und hat ihn ein englischer Geistlicher mal gefragt, ja, wie viele Missionare habt ihr denn eigentlich in Deutschland? Und hat der Onken damals zu ihm gesagt, 7000. Und dann hat der englische Pfarrer gesagt, nee, ich meine nicht, wie viele Mitglieder ihr habt, sondern ich meine, wie viele Missionare ihr habt. Und hat der Onken gesagt, ja 7000, jeder Baptist ein Missionar. Und so war's. Und das Ergebnis ist bekannt. Und das sind wirklich solche Dinge, das muss uns heute auch einfach noch ein Vorbild sein. Ja? Also dass wir uns fragen, ist jeder von uns ein Missionar? Bin ich ein Missionar? Und ich denke, als Gemeinde muss es dann natürlich auch immer unser Anliegen sein, ja, dass wir Mission nicht nur in unserem eigenen Gebiet betreiben, in unserem Umfeld, sondern dass wir wirklich auch das Ziel haben als Gemeinde, dass wir Missionare aussenden in die Welt, dass die gute Botschaft auch zum Beispiel von Nürnberg ausgehen kann in andere Teile der Welt. Das muss das Ziel sein. Weil ich denke, wenn wir Mission als unser Anliegen vergessen, dann vergessen wir nämlich auch zwei entscheidende Dinge. Und zwar, ich denke, ein Punkt ist, dass zum Beispiel jetzt gerade hier ganz speziell, sehen wir es noch sehr, sehr kurzfristig, auch diese Gemeinde hier steht nur da, weil es mal andere Menschen gab, die von woanders ausgegangen sind, um die hier zu gründen. Sonst wäre sie auch nicht da. Und bei uns ist das erst wenige Jahre her, dass wir das so sehen konnten. Und zweitens ist es auch so, dass wir sagen können, dass ich heute als Christ hier stehen kann. Das liegt ja wahrscheinlich bei jedem von uns nur daran, weil wir irgendeinen anderen Menschen getroffen haben, der uns das Evangelium gebracht hat. Also ich weiß nicht, ob hier einer dabei ist, der das von sich aus erkannt hat, weil er die Bibel genommen hat und sie gelesen hat. Vielleicht gibt es jemanden, aber ich denke, wahrscheinlich alle hier haben doch irgendeinen Menschen gehabt, der im Grunde für sie der Missionar war und ihnen den Glauben gebracht hat. Also auch wir wären nicht da, hätten andere Menschen das nicht ernst genommen, ihren Auftrag, und hätten uns das Evangelium gebracht. Friedrich Bodelschwing hat mal gesagt, ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt, so ist es, wenn Christen von ihrem Glauben erzählen. Und ich denke, das ist wahr, ja. Auch wir sind Bettler vor Gott. Und jetzt haben wir aber das große Glück, wir wissen, wer das Brot des Lebens ist und wo es das Brot des Lebens zu finden gibt. Aber dann ist die Frage, behalten wir es für uns und bleiben als Gemeinde schön unter uns und freuen uns, dass wir es wissen? Oder sagen wir, nee, das ist so gut, das müssen einfach noch viel mehr Menschen hören. Wir müssen es anderen sagen. Und ich denke, dass es einfach wirklich für jeden von uns die Aufgabe ist, dass er an seinem Platz, in seiner Umgebung, egal wo du bist, bei deinen Nachbarn, in deiner Familie, auf deiner Arbeit, da bist jetzt nur du, da ist kein anderer von uns. Ja? Und nur du kannst da eigentlich Gottes Auftrag ausführen, der so nötig ist. Und was auch eine Grundaufgabe von Gemeinde sein muss, also das muss eigentlich wirklich in der DNA von Gemeinde immer drinstecken. Grundaufgabe von Gemeinde ist es immer, neue Gemeinden zu gründen. Das sehen wir schon vom Beginn der Urkirche, seit der Urkirche an. Und ich glaube aber auch seither vergessen Christen das gerne. Also in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es ja, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Und Jerusalem hatten die ersten Christen auch sehr gut erreicht. Das sehen wir ja an den Wachstumszahlen. Ja, erst 3.000 Gläubige, dann 5.000 Gläubige. Also das hatten die erreicht. Aber schon hier der Auftrag Judäa und Samaria irgendwie einfach vergessen. Ist keiner ausgegangen. Und es ist erst passiert, als der Herr Jesus eingreifen musste und hat Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem gebracht, eben durch Saulus von Tarsus. Erst als er die Gemeinde angegriffen hat, haben sich auf einmal die Menschen nach Judäa und Samarien verteilt und haben da plötzlich das Evangelium verbreitet. Also das sehen wir in der Apostelgeschichte auch 8. In dem Moment, wo sie ausgingen, ab da, also ohne Verfolgung, ohne diesen Anstoß, den Gott gegeben hätte, wäre es irgendwie nicht passiert. Und den Verlauf können wir von diesem Missionsbefehl schön sehen in der Apostelgeschichte. Ja? Die ersten 7 Kapitel Jerusalem, Kapitel 8 Samarien und Judäa, Kapitel 10 so ein Zwischenschritt, die erste rein heidnische Gemeinde, und in Kapitel 13 beginnt dann die Weltmission, wo das Evangelium bis an alle Enden der Erde kommt. Und von daher glaube ich, wahrscheinlich würden manchmal Gemeinden heute weniger als eine ihrer wichtigsten Aufgaben sehen, Gemeinden zu gründen. Und ich glaube, auch gerade hier in so einer Großstadt darf man sich nicht täuschen lassen. Das passiert hier nämlich leichter. Und zwar in den Großstädten fällt es nämlich meistens deswegen nicht so auf, weil die Ballungsräume hier extrem groß sind und dadurch viele Menschen da sind. Und deswegen auch Menschen aus dem Umland kommen und Gemeinden dadurch eigentlich immer eine recht ordentliche Größe entwickeln. Aber natürlich ist die Frage, die wir uns stellen müssen, warum fahren denn diese Menschen aus dem Umland überhaupt in die Stadt rein? Und das ist natürlich, da müssen wir die Wahrheit erkennen, die fahren normalerweise in die Stadt deswegen rein, weil sie gar keine Gemeinden haben, da wo sie sind, weil es einfach auf dem Land keine Gemeinden mehr gibt in Deutschland. Die sind so dünn in den meisten Regionen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, aber wer soll denn den Menschen in den dörflichen Landkreisen das Evangelium denn noch bringen, wenn da keine Gemeinden sind? Und von daher, ich denke, auch für uns, quasi für die Jerusalemer Gemeinde, waren drei Orte relevant. Ja? Der eigene Ort, um den ihr euch kümmern sollt, das umliegende Gebiet, Judäa und Samarien, und der Rest der Welt. Und ich denke, genauso können wir das auch lernen. Ja? Unser Ort ist wichtig, wo wir sind, Nürnberg, Fürth, das ist wichtig, das ist die Hauptarbeit, aber auch das Umland ist wichtig, zum Beispiel mal für eine Gemeindegründung. Ja? Vielleicht ergibt sich's ja. Und natürlich auch der Rest der Welt. Und ich denke, ein entscheidendes Kriterium ist noch, dass sowas passieren kann zur rechten Zeit, ist immer auch das Gebet. In Apostelgeschichte 13, und damit komme ich dann auch zum Schluss, sehen wir den Beginn der Weltmission. Apostelgeschichte 13. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Ja, also hier sehen wir die Gemeinde, sie hat gedient, sie hat gefastet, sie hat gebetet, und dann hat Gott auch gesprochen und gesagt: Okay, nehmt diejenigen, die sollen anfangen, Gemeinde zu gründen, dort, schickt die jetzt aus. Und wie gesagt, die Weltmission beginnt hier in diesem Kapitel. So hat sie begonnen, in dem Moment. Und von daher denke ich, auch als Gemeinde wirklich für uns ein Anliegen, dass wir dafür beten, wirklich gezielt beten und das Anliegen haben, dass wir sagen: Okay, Gott, hast du hier unter uns Menschen, die du vielleicht aussenden willst irgendwohin? Hast du da jemanden? Zeig uns das und zeig auch, wo diese Menschen hingehen sollen. Und ja, Jesus ist gestorben für dich und für mich, und das ist einfach eine zu gute Botschaft, als dass wir die für uns behalten können, sondern gibt ja ein Kinderlied: links, rechts, geradeaus, die Botschaft muss in die Welt hinaus. Und als Jesus zum Himmel aufgefahren ist, da waren die Jünger da gestanden und haben ihm einfach hinterher geguckt. Und da hat es dann auch erstmal die Engel gebraucht, die dann sagen: Was schaut ihr noch zum Himmel? Los jetzt, raus jetzt mit euch. Ja, zurück an euren Ort und da anfangen, Gemeinde zu bauen. Und deswegen lasst uns beten, dass Gott uns zeigt, wo jeder von uns einzeln einen Menschen erreichen kann für ihn und jemanden für ihn gewinnen kann, aber wo man auch als ganze Gemeinde was tun kann, damit die Menschen wirklich die beste Botschaft der Welt hören, weil eine sterbende Welt braucht einen lebendigen Christus. Und deswegen, um vielleicht zu schließen mit dem Lied, was wir vorhin schon hatten: Worauf noch warten, warum nicht starten, lasst alles andere stehen. Haben wir gesungen. Und wenn wir das so singen, dann sollten wir das doch vielleicht auch so machen. Amen.